Ich bin Gott sehr dankbar für diese Tage und wenn ich hier vorne stehe, dann muss ich sagen, ich glaube, jemand von den Brüdern hat es gesagt, Nico, man würde am liebsten sitzen bleiben, weil diese Tage sind für uns und ich sage es ganz persönlich für mich auch eine sehr lehrreiche Zeit. Ich bin Gott sehr dankbar für Dinge, die er auch genauso in mein Leben hineingesprochen hat. Wir haben gerade in der Andacht einen schönen Gedanken gehört über Züchtigung, über das, dass Gott uns als Vater annimmt, aber eben, dass er uns auch züchtigt. Das können vielleicht menschlich gesehen kleinere Dinge sein, größere Dinge sein. Die Frage ist eben, wie wir damit umgehen. Ich bin Gott auch sehr dankbar für euch als Jugend, für euren Mut, für den Segen, den auch ihr hinterlasst. Und Robert hat es vorher so schön gesagt, vorm Frühstück, Mensch, da kommt, ich sag's mit meinen Worten, da ist so eine Liebe zu den jungen Leuten da. Und ich spüre auch, wie die Liebe auch unter uns als Brüder einfach gewachsen ist. Ich denke, es geht nicht nur mir so. Da ist einfach eine Wertschätzung, eine Liebe, die Gott einfach schenkt, weil wir wissen, auch wenn wir aus ganz unterschiedlichen Orten sind, in ganz unterschiedlichen Situationen in unserem Leben uns befinden, aber wir haben ein Ziel. Und ich glaube, Robert hat Nico vorgestellt am Sonntag und Nico hat zu Robert gesagt, ich bin froh, dass ich ein Ziel im Leben habe. Und wir können wirklich Gott dafür dankbar sein, dass wir ein Ziel im Leben haben. Und nicht irgendein Ziel, sondern das Ziel, einst Jesus zu schauen. Einst den zu schauen, der für uns zum Opfer wurde, der alles gegeben hat, der uns geliebt hat. Wir haben jetzt einige Gedanken gehört und ich möchte das nicht wiederholen. Ich bin Gott auch sehr dankbar für die Geschwister in den verschiedensten Gemeinden, die für uns gebetet haben, die sich zur Pflicht das gemacht haben, dafür zu beten. Und wir können wirklich sagen, Gott sei Dank, wir dürfen Gottes Wirken erleben. Wir dürfen Gottes Reden erleben. Und auch den Geschwistern aus unserer Gemeinde bin ich auch sehr dankbar, dass sie die Arbeit tun, dass sie sich nicht scheuen. Und es ist auch wichtig, dass wir auch das wertschätzen. Ja, ich habe nicht viel Zeit. Sind jetzt ungefähr sozusagen eine Dreiviertelstunde später dran. Ich muss euch sagen, als ich über diese Tage nachgedacht habe, als wir die Themen aufgeteilt haben und ich zum Beispiel das Thema für Mittwoch sozusagen zugeteilt bekommen habe, zuerst war in mir der Gedanke, das würde ich gern machen. Und so gleichzeitig oder einen kleinen Moment später saß ich so im Zimmer bei Frix, wir haben zu Hause im Moment noch kein Internet und ich habe das wirklich so mit der Hand von mir weggeschoben, weil ich wollte das nicht machen. Und als ich in der Vorbereitung war, habe ich mich immer wieder gefragt, Herr, warum soll ich das machen? Warum nicht jemand anders? Ich habe nicht die Brüder beschuldigt, aber ich habe irgendwie gedacht, jetzt haben sie es auf mich abgeschoben, so ungefähr. Und bei dem Thema für heute habe ich auch so nachgedacht und habe gedacht, was erwartet Christus von mir? Und wie bei manchen anderen Themen, steht mal vorne, Eugen hat es am Mittwoch gesagt, wenn du anschaust Lebensbilder, wie Menschen gelebt haben, wirklich sich bedingungslos für Gott hingegeben haben, und dann schaust du in dein Leben und dann musst du wirklich vor Gott mit Zittern fragen, Herr, werde ich da eingehen? Und so auch bei diesem Thema, was erwartet Christus von mir? Ich stehe vorne und soll euch etwas sagen, aber Paulus hat mal gesagt, ich zähme meinen Leib, ich stäube und zähme meinen Leib, dass ich nicht anderen Predigern selbst verwerflich werde. Und ich bin dankbar auch euch, junge Leute, dass ihr für uns gebetet habt, auch in diesen Tagen, und macht das weiter. Auch wir gehen in den Alltag zurück. Auch wir haben Kämpfe, auch wir haben Anfechtungen und wir sind sehr dankbar, wenn auch ihr für uns betet. Und ich muss das wirklich an Paulus bewundern, wie er immer wieder die Gläubigen aufgefordert hat, für ihn zu beten. Und macht das, nehmt das mit, betet für eure Ältesten in der Gemeinde, betet für die, die einfach eine Arbeit, die die Kinderarbeit machen, betet für die, die die Jugendarbeit machen. Das ist ein großer Wert. Wenn man weiß, man wird durch Gebete getragen. Ich habe, wie gesagt, darüber nachgedacht und ich habe noch gestern so gedacht, soll ich überhaupt etwas sagen? Wir haben das Thema, Beter sind Wundervollbringer. Wir könnten einfach die Zeit im Gebet verbringen. Wir haben schon so viel gehört, was erwartet Christus von mir. Wir haben gestern sehr einfach und gleichzeitig so eindeutig hat uns Gott gezeigt, die Gebote Christi. Im Prinzip erwartet Jesus, er sagt, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und so stand ich da und habe gedacht, eigentlich habe ich nichts mehr zu sagen. Ich habe das, was mir Gott aufs Herz gelegt, schon gesagt am Mittwoch. Und genauso wie ich vor dem Mittwoch stand und gesagt habe, Herr, wenn du es führst, es ist für mich auch absolut in Ordnung. Ein Stück weit habe ich es mir vielleicht sogar gewünscht, wenn Gott es anders führt und ich muss nicht da vorne stehen. Und so habe ich auch hier wieder gebetet und habe das einfach in Gottes Hand gelegt. Und heute Morgen, wir haben gestern auch mit Helmut nochmal dafür gebetet. Ich habe das auch ihm ganz offen gesagt. Und als ich heute Morgen aufstand, bin ins Badezimmer gegangen und dann hat Gott einfach so verschiedene Gedanken geschenkt und ich möchte in Kürze einfach zwei Punkte mit euch teilen. Was erwartet Christus von mir und von dir? Ich habe dazu keine Präsentation. Wir gehen einfach zusammen ein paar Bibelstellen durch. Ich wünsche Gott, dass er das, was ich euch sage, dass er mir Gnade schenkt, das selber zu leben und dass er uns hilft, das wirklich in unseren Alltag mitzunehmen. Wir haben sehr eindeutig und sehr eindringlich, und ich bin sehr dankbar dafür, gehört, dass das Bibellesen, das Gebet wesentlich sind, dass wir vorwärts kommen im geistlichen Leben. Und dazu gibt's nichts auszusetzen. Das ist die Erfahrung von vielen Männern Gottes, die viel im Gebet waren, die das Wort Gottes eifrig studiert haben. Man sagt von Georg Müller, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe gehört, er hätte 200 Mal in seinem Leben die Bibel durchgelesen. So, ich bin mir sicher, dass er damit nicht geprahlt hat. Aber das Leben, das er gelebt hat, den Glauben, den er hatte, das, was er durch den Glauben erlebt hat, das ist unfassbar, menschlich unfassbar. Und da sieht man, was die Frucht dessen war, dass er das Wort Gottes geliebt hat und ausgelebt hat. Oder ich denke an einen John Hyde, der ein Mann des Gebets, ein Apostel des Gebets genannt wurde, der sich zum Ziel machte und nicht als bloßer Wunsch, sondern zum Ziel machte, jeden Tag einen Menschen zu Christus zu führen. Und Gott hat es geschenkt. Und als ein Jahr vorbei war, wenn ich mich recht erinnere, hat er dafür angefangen zu beten, dass Gott ihm zwei Menschen schenkt. Oder ich denke an Torrey, der in einer Gebetsversammlung durch den Geist Gottes geleitet angefangen hat, dafür zu beten, dass Gott eine weltweite Erweckung schenkt, dass Gott Menschen aussendet. Er wusste nicht zu diesem Zeitpunkt, dass er der sein wird, der durch die Länder, durch die Kontinente ziehen wird und vielen Menschen das Evangelium verkündigen wird. So sehen wir, das Wort Gottes und das Gebet sind so wie zwei große Säulen, die unser Christsein ausmachen. Und ich denke gerade an einen Gedanken, ich glaube, er steht in dem Buch Weide für Lämmer. Nilo hat das geschrieben, ja? Er hat gesagt, ich glaube, dort steht es drin, wenn du nicht fest entschlossen bist, ein Gebetsleben zu führen, dann wäre es besser, du hättest dich nie entschieden, ein Christ zu sein. Und ich möchte an diesen zwei Punkten heute kurz stehen bleiben. Entschiedenheit und Glaube. Wir lesen dazu einen Text, einmal in Lukas 9, vom 57. und bis zum 62. Vers. Lukas 9, Vers 57 bis 62. Da heißt es, und sie gingen in einen anderen Markt, und es begab sich aber, da sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm, ich will dir folgen, wo du hingehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber des Menschensohn hat nicht, da er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, geh du aber hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich einen Abschied mache von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Dann lese ich noch eine Bibelstelle in Matthäus 8 vom 19. bis zum 22. Vers. Das ist ein sehr ähnlicher Text. Matthäus 8, Vers 19 bis 22. Da heißt es, und es trat zu ihm ein Schriftgelehrter, der sprach zu ihm, Meister, ich will dir folgen, wo du hingehst. Jesus sagt zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber des Menschen Sohn hat nicht, da er sein Haupt hinlege. Und ein anderer unter seinen Jüngern sprach zu ihm, Herr, erlaube mir, dass ich hingehe und zuvor meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm, folge du mir und lass die Toten ihre Toten begraben. Dann lese ich noch einen Text aus Matthäus 19. Lest einfach diese Bibelstellen aufmerksam mit. Auch eine sehr bekannte Geschichte ab dem 16. Vers, Matthäus 19. Und siehe, einer trat zu ihm und sprach, guter Meister, was soll ich Gutes tun, dass ich das ewige Leben möge haben? Er aber sprach zu ihm, was heißest du mich gut? Niemand ist gut, denn der einige Gott. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Da sprach er zu ihm, welche? Jesus aber sprach, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben. Ehre Vater und Mutter, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da sprach der Jüngling zu ihm, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf, was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir nach. Der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt von ihm, denn er hatte viele Güter. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, denn dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Da das seine Jünger hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen, ja, wer kann denn selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist's unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt, was wird uns dafür? Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir seid nachgefolgt, werdet in der Wiedergeburt, da des Menschen Sohn wird sitzen auf dem Stuhl seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Stühlen und richten die 12 Geschlechter Israels. Und wer verlässt Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen, der wird's hundertfältig nehmen und das ewige Leben ererben. Aber viele, die da sind, die Ersten, werden die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein. So, der erste Punkt, die Entschiedenheit. Wir sehen hier Menschen in den zwei Abschnitten aus Lukas und Matthäus, die hatten einen aufrichtigen Wunsch. Sie wollten Jesus nachfolgen. Die kommen zu Jesus wie dieser Pharisäer und sagt, Herr, ich will dir folgen, wo du hingehst. Und ich glaube, das ist ein Wunsch, den hoffentlich jeder von uns heute hat. Den hoffentlich jeder in diesen Tagen neu verspürt hat. Ich denke, es ist fast jedem oder jedem so gegangen, wir sitzen da und wir sehen, wie wunderbar ist es. Wie wunderbar sind die Gebote Christi. Wie wunderbar ist das Wort Gottes. Wie wunderbar ist es zu erleben, dass Gott zu mir spricht. Wir haben gerade so einen erhebenden Gedanken von Gott gehört. Er ist ein Vater. Wir dürfen ihn Vater nennen. Er kümmert sich um die kleinsten Dinge. Und in diesen Tagen saß ich schon mal da und habe dran gedacht, wie wir vor 2 Jahren in den USA waren, meine 3 Neffen und ich. Und ich hatte den Wunsch, wieder eine Uhr zu haben. Ich habe sie mal davor, 1-2 Jahre davor verloren und habe mir danach keine gekauft. Dann hatte ich Victors Uhr angezogen und die hat mir gefallen, aber ich habe mir nichts dabei gedacht. Habe gedacht, ich würde einfach gerne eine Uhr haben. Ich hätte sie mir eigentlich schon lange kaufen können, ja. Ich bin so ausgekommen. Es war nur so ein kleiner Gedanke. Und am nächsten Tag habe ich eine Geschenk gekriegt. Kann man sagen, ist ja ein Zufall. Diese ganz winzig kleine Sache hat mir gezeigt, wie Gott zu mir ist. Er zählt jedes Haar auf meinem Haupt. Wie unbedeutend. Ich weiß nicht, das müsste man jetzt vielleicht Anne als Medizinstudentin fragen oder Markus ist jetzt schon abgereist, wie viele Haare ungefähr ein Mensch auf dem Kopf hat. Aber ist es bedeutend? Ist das bedeutend, ob das eins mehr oder eins weniger ist? Ja, für Gott scheint es zu bedeuten. Gott macht doch keine unnötigen Sachen. Er sagt uns in seinem Wort, wer unnötigen Sachen nachgeht, der ist ein Narr. Und Gott wird doch nicht Dinge tun, die er uns nicht tun heißt oder uns heißt, dass sie nicht gut sind. Und so hat es mir gezeigt, wie klein, auf welche Kleinigkeiten Gott achtet. Wir haben den Gedanken gehört, wir können und wir beten oft für irdische Dinge und Gott hilft uns in kleinen Sachen, in der Prüfung. Es wird nicht eine 2, sondern vielleicht sogar eine 1. Jemand hat in den Tagen gesagt oder gestern bei einem Zeugnis, es wurde sehr gut, hätte eigentlich vielleicht auch gut gereicht, aber Gott erhört Gebet. Aber jetzt geht's um die Nachfolge. Und dieser Wunsch ist, wie gesagt, hoffentlich in jedem von uns entstanden. Und es entscheidet sich, genauso wie bei diesen Menschen, ob wir entschieden sind. Und ich habe einmal diesen Abschnitt in Lukas 9 gelesen, ab dem 57. Vers, und ich habe mir bei diesen 3 Beispielen immer hingeschrieben, kein Name erwähnt. Und 2-mal habe ich ein Ausrufezeichen sogar gemacht. Das heißt, das waren Menschen, die haben Jesus ernst genommen. Die haben sich ernsthaft überlegt, ihr Leben für Jesus hinzugeben. Die haben Jesu Leben wahrscheinlich angeschaut, seine Botschaften angehört. Die haben gemerkt, da ist etwas, was die Pharisäer zum Beispiel nicht haben. Das, was wir auch in diesen Tagen gesehen haben. Die Welt macht uns leer, lässt uns leer, aber Jesus gibt uns ein Leben in Fülle. Und wir sehen, da taucht kein Name auf. Das sind Menschen, die haben im Wort Gottes, die haben für Gott im Endeffekt keine Bedeutung gehabt. Die haben nichts im Reich Gottes ausgerichtet. Die haben einen aufrichtigen Wunsch gehabt. Aber es gab bei ihnen ein Aber. Wie dieser eine sagt im 61. Vers, aber erlaube mir zuvor, dass ich einen Abschied mache von denen, die in meinem Hause sind. So, ich habe da nicht genauer nachgeforscht, ob es da vielleicht bei den Juden irgendeine Tradition gab oder ob das wirklich nur so eine Verabschiedung war, so, vielleicht hat der eine oder andere noch eine Aufgabe oder jetzt gerade dieser potenzielle Nachfolger vielleicht noch irgendwelche Verpflichtungen gehabt. Vielleicht hat er gedacht, ich sage mal in heutiger Sprache gesprochen, ich muss noch mein Studium abschließen, dann werde ich erst aufrichtig Jesus folgen. Er hatte ein Aber. Er wollte schon folgen, aber er wollte noch aus irgendeinem Grund, aus einem beliebigen Grund, er wollte noch einmal zurück. Und die Frage ist, welches Aber hast du heute? Weil wir sehen, dieses Aber war für den Jünger verheerend, weil die Antwort darauf, die Jesus gibt, ist wirklich verheerend. Die ist sehr ernst. Und die lässt auch mich selber fast erzittern. Jesus sagt, wer seine Hand an den Pflug legt und zurückschaut, ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Und wir sehen, wie wichtig es ist, wenn Gott uns etwas sagt, wenn Gott uns ruft, zu folgen, wenn Gott uns etwas offenbart, bring es ans Licht, es ans Licht zu bringen. Gott nimmt es da sehr genau. Und wir sehen auch aus dem Evangelium auch positive Beispiele. Ich möchte Matthäus anführen. Das ist auch ein sehr bekannter, eine bekannte Stelle. Matthäus sitzt am Zoll, Kapitel 9 in Matthäus Evangelium. Vers 9. Matthäus 9, Vers 9. Und da Jesus von dannen ging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen. Der hieß Matthäus und sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und noch eine Stelle, die mir dazu in den Sinn gekommen ist, die Geschichte von Zachäus. Zachäus wird beschrieben, die Geschichte von ihm wird beschrieben in Lukas 19. Schlag das bitte mit mir auf. Ich lese nicht die ganze Geschichte, sondern nur zwei Verse, die wir von Zachäus in diesem Punkt lernen können. Wir wissen, er war ein Oberster der Zöllner und im dritten Vers in Lukas 19 heißt es, und er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre und konnte nicht vor dem Volk, denn er war klein von Person. Er hat begehrt, Jesus zu sehen. Und ich glaube, dass der eine oder andere wirklich begehrt hat, hier in diesen Tagen zu sein. Wir haben mich gefreut über das Zeugnis von Andi. Er hat gesagt, ich will hier sein. Er hat zu Gott gefleht, ich möchte hier sein. Ich möchte, ich sage es jetzt mit meinen Worten, geistlichen Segen mitnehmen. Ich möchte etwas lernen. Ich möchte gestärkt werden und deswegen nicht aufgegeben. Den Filialleiter direkt angerufen. Ich versuche es. Und so kann auch unser Begehren vielleicht ähnlich dem sein, das Zachäus hatte. Und wir haben, ich traue mir zu sagen, ein Stück weit Gottes Herrlichkeit in diesen Tagen erlebt. Das habt ihr erlebt, die ihr einfach gesehen habt. Das haben wir erlebt, weil Gott zu uns gesprochen hat, weil Gott uns verbunden hat, weil wir wieder gesehen haben. Wir standen da und haben mit unseren wenigen versucht, uns vorzubereiten. In Gebeten, in Gesprächen, in dem, dass wir uns ausgetauscht haben. Und jetzt sehen wir, Gott hat uns einfach gesegnet. Gott hat zu uns selber gesprochen. Gott hat uns selber das geschenkt, mehr geschenkt, als wir erwartet haben. Er begehrte, Jesus zu sehen. Aber das war nicht alles. Er hat ihn ja gesehen, wir kennen die Geschichte. Was lesen wir weiter? Jesus sieht ihn, ruft ihn, sagt, steig eilend hernieder, ich will in deinem Haus einkehren. Und dann der achte Vers. Zachäus aber trat da und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und so ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vielfältig wieder. Zachäus hatte dieses Begehren, ich sage es mal, auch auf die heutige und auf uns übertragen, hier zu sein. Und er hat Jesus gesehen. Jesus ist zu ihm gekommen. Und dann, so stelle ich es mir vor, erinnert ihn der Geist Gottes. Wir lesen nicht, dass Jesus es ihm gesagt hat. Ich glaube, dass der Geist Gottes ihn überführt hat, wie es wahrscheinlich vielen schon gegangen ist, die sich bekehrt haben und auf einmal merken, in meinem Leben habe ich in der Vergangenheit Schuld angehäuft. Lehrer gestritten, Lehrer angelogen und so weiter und so fort. Und jetzt ist der Moment, wo Zachäus den Mut hat und sagt, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, weil er hat als Betrüger wahrscheinlich fast ausschließlich sein Reichtum eben auch durch Betrug angehäuft gehabt. Er wusste, das gehört nicht ihm, das muss weg. Und wir haben hier einen Verweis auf 2. Mose 21, 37. Kommt, wir lesen das einfach durch. 2. Mose 21, 37. Da heißt es, 2. Mose 21, 37. Wenn jemand einen Ochsen oder ein Schaf stiehlt und schlachtet oder verkauft, der soll 5 Ochsen für einen wiedergeben und 4 Schafe für ein Schaf. Und da sehen wir auch hier in 2. Mose ist ein Verweis auf diese Geschichte von Zachäus. So, Zachäus muss wahrscheinlich gehört haben, dass es dieses Gesetz gab. Und deswegen hat er von sich aus gesagt, ich gebe es vierfach wieder zurück. Und ich möchte das vorsichtig sagen und doch möglichst bestimmt sagen. Wenn wir wirklich aufrichtig zu Gott uns bekehren, dann legt Gott Dinge auf unser Leben, die wir anders machen sollen. Es kann sein, wir haben uns aufrichtig bekehrt, aber uns fehlte vielleicht für gewisse Dinge die Erkenntnis, das Licht. Und wir haben in diesen Tagen einige Sachen gehört. Und ich bin dankbar für die offenen Worte von Robert, dass er sagt, ich selber bin auf die Knie und habe Buße getan. Und als Robert diesen Vortrag gehalten hat über die Welt, dann ist bei mir auch ein Film abgelaufen. Und ich wünsche es euch, wir haben diese Gebetsliste bekommen. Ich hoffe, jeder hat sie noch. Nimm einfach die Rückseite und schreib einfach, vielleicht während jetzt ich noch spreche oder während der Pause oder auf der Heimfahrt, schreib dir einfach Dinge auf, die Gott dir gezeigt hat. Und mach und regle sie. Vielleicht hast du noch nie deinen PC aufgeräumt. Vielleicht hast du noch nie deinen CD-Ständer aufgeräumt. Vielleicht hast du noch nie deinen Kleiderschrank aufgeräumt. Das können ganz verschiedene Dinge sein. Vielleicht hast du Kontakte nicht geklärt. Vielleicht hast du Dinge in der Schule nicht geklärt. Ich erinnere mich an das Zeugnis von Edi Ediger, wie Gott ihn zur Polizei geschickt hat. Und ich weiß, das war wiederum eine Ermutigung für andere. In einem Fall weiß ich sicher, wieder den Mut zu haben, auch eine Sache ins Reine zu bringen. Und ich sage aus eigener Erfahrung, das ist etwas, was uns Mut gibt, weiterzugehen. Und andererseits kann das eine Hemmung sein, wenn Dinge immer wieder hochkommen. Ich weiß, als ich mich bekehrt habe, wusste ich, ich muss zu gewissen Lehrern hingehen und das denen ganz klar sagen, dass ich unehrlich war und abgeschrieben habe. Aber so in zwei Fällen war ich mir irgendwie nicht sicher. Und das hat mich bis in mein Studium hinein verfolgt. Und dann habe ich mich eines Tages hingesetzt und habe an zwei Lehrer nochmal eine E-Mail geschrieben. Der eine Lehrer hat sich nicht gemeldet, der andere hat dann so vielleicht leicht spottend, ich weiß es nicht, vielleicht hat das auch ehrlich gemeint so nach dem Motto, der Papst wird es mir schon vergeben, der Heilige Vater hat also den Papst gemeint. Ich will mit diesem kleinen Beispiel sagen, es ist wichtig, dass wir, so wie Matthäus, der sofort aufgestanden ist, nachgefolgt ist, so wie ein Zachäus, der gesagt hat, Herr, ich mache es. Ich gebe es zurück. Es ist wichtig, dass die Dinge, die Gott uns in diesen Tagen gezeigt hat, dass wir sie nicht auf die lange Bank schieben. Dass wir nicht sagen, na ja, irgendwann. Weil davon sehen wir, hängt es ab, ob wir Nachfolger werden oder nicht. Davon hängt es eben auch ab, ob wir die Bibel lesen werden oder nicht. Ich erinnere mich, wie, ich glaube, meine Mutter hat es zu mir gesagt, oder ich habe diesen Satz mal gehört, entweder hält dich die Bibel von der Sünde fern oder die Sünde von der Bibel. Und deswegen, ich wünsche, dass Gott uns einen jeden mit Entschiedenheit segnet und diese festen Entschluss gibt, Herr, ich will aufs Ganze gehen. Das hat viele gestraft und das war vielen zu hart, was Eugen am Mittwoch gesagt hat. Aber Jungs, ich bin auch ein junger Mann. Und als ich in der 4. Klasse war, hat auch ein Mitschüler damals so das Interesse in mir für Fußball geweckt. Probier einfach mal, so wie ich wiederhole das in anderen Worten, probier doch einfach mal, ein Wochenende nichts mit Bundesliga zu tun zu haben. Schaffst du das? Und da weißt du genau, ob du frei bist oder nicht. Das ist auch hier nicht die Frage, was ist Sünde und was nicht. Ob jetzt das Radio mal 5 Minuten läuft oder nicht. Aber bist du frei? Ich habe selber erlebt, ich habe ein Radio angemacht und sage, Gott, mach's aus. Hast du die Kraft, es auszumachen? Und das können andere Dinge sein, bei den Mädels genauso. Es geht nicht wirklich, nicht wieder um Gesetzlichkeit, aber es geht darum, ob wir den Mut haben, ob wir den Willen haben, die Dinge, die Gott uns zeigt, zu ändern. Es gibt manchmal Gewissensfragen, die sind für den einen in Sünde, für den anderen nicht. Aber es kann sein, Gott spricht zu dir, weil das ein Problem war in deinem Leben. Dann bring's in Ordnung. Ich weiß, wie ein Freund zu mir mal gesagt hat, der hat sich zu Hause weder einen Fernseher noch einen Internetanschluss angeschafft. Auch das ist wieder nicht eine Frage, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Aber er wusste, es ist eine Gefahr für ihn und er ist da gefallen. Und andere gesagt, ich mache es nicht. Heute hat er einen Internetanschluss, aber er zieht. Er hatte aber eine Periode, wo er einfach den Wunsch hatte und gesehen hat, das verführt mich zur Sünde, also weg damit. Es geht nicht darum, gesetzlich zu sein, auf keinen Fall. Und deswegen in dem Einzelfall, und das ist ja das Wunderbare, Gott sagt es uns. Wenn wir aufrichtig zu Gott sind, dann sagt es uns. Was hat Jesus zu diesem reichen Jüngling gesagt? Wir haben es gelesen. Er sagt, ich habe alle Gebote gehalten. Aber Jesus hat tief in sein Herz gesehen, hat gesehen, er ist nicht bereit, sein Reichtum aufzugeben. Diese Geschichte sagt ja nicht, dass jeder von uns heute heimgeht und alles, was er hat, verkauft und sagt, okay, Herr, hier bin ich. Jesus hat das nicht in der Bergpredigt gesagt, in der Seligpreisung, aber er hat es zu seinem reichen Jüngling gesagt. Und die Frage ist, wenn Gott heute zu dir etwas sagt, ganz persönlich, die Frage nach dem Ehepartner. Ich kann mir nicht vorstellen, die und die Person zu heiraten, als Beispiel. Oder ich bin seit 2 Jahren verliebt, ich heirate die. Und Gott sagt, Gott legt mit Liebe den Finger in die Wunde und sagt, bist du bereit, das abzugeben? Bist du bereit, es loszulassen? Bist du wirklich bereit, mir nachzufolgen? Robert hat das so schön gesagt, Jesus lehrt uns, was es bedeutet, nächsten Dienstag um 16.45 Uhr das Kreuz auf sich zu nehmen. Das ist für den einen das eine, für den anderen das andere. Die Frage ist nur, wenn Gott seinen Finger darauf legt, bin ich bereit? Ich wünsche, dass Gott es mir schenkt, dass Gott es uns schenkt, darin zu wandeln, dass wir nicht gesetzlich werden, dass wir nicht hier rausgehen und sagen, jetzt muss ich dieses oder jenes, dass wir nicht selber handeln und denken, jetzt schmeiße ich mal sicherheitshalber alles weg, alle CDs, ja, oder ich tue mein Laptop geschwind mal formatieren. Vielleicht ist das in dem einen oder anderen Fall notwendig. Wenn Gott dir das sagt, dann mach es. Vielleicht sagt Gott, wir haben es auch jetzt gehört, gestern in dem Zeugnis, löse eine Freundschaft auf. Vielleicht sagt dir Gott schon oft, wie Anne vorher gesagt hat, Gott sagt es ja uns. Und durch seine Gnade holt er uns ja zurück. Aber wir lesen von diesem Jüngling, von diesem reichen jungen Mann, er ging traurig davon, er hatte viele Güter. Wir wissen nicht, was mit ihm passiert ist. Aber wenn er nicht nochmal zurückgekommen ist und gemerkt hat, der Reichtum ist betrügerisch, dann wird er in der Hölle sein. Und das ist der Ernst Gottes, der für mein Leben steht und auch für dein Leben steht. Gott möchte, dass wir entschieden sind. Und Gott segnet das. Ich habe das am Mittwoch, dieses Beispiel erwähnt gehabt, als, kann man sagen, dummer, unerfahrener Junge, habe ich mit 13 eine Karte unterschrieben, ich möchte rein, sexuell rein in die Ehe gehen. Und das ist, wenn ich anschaue, wie viele Gefahren Gott einfach ausgeschlossen hat, ich habe euch 1, 2 Dinge gesagt, dann weiß ich, es ist die Gnade Gottes und Gott hat es gesegnet, dass dieser Herr, dass das nicht nur irgendwie eine Unterschrift war oder etwas, was ich niedergeschrieben habe, sondern das, dass ich in meinem Herzen den Schluss gefasst habe. Das möchte ich dir heute wünschen. Das ist mein Gebet, dass Gott uns alle mit dieser Entschiedenheit segnet, Jesus zu folgen. Und ich komme zurück, bevor ich zum anderen Punkt komme. Das habe ich erst vorher, als ich den Text nochmal gelesen habe, ist mir der Gedanke gekommen, den möchte ich mit euch teilen. Wir lesen, wie Petrus sagt, ich schlage es nochmal auf in Lukas 19, Petrus sagt, hört sich das an, die Jünger wundern sich und sagen, ja, wer kann denn überhaupt selig werden? Sie haben auf einmal gemerkt, Jesus ist so genau, können wir selig werden? Und dann sagt Petrus, Herr, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Einmal die Betonung auf alles. Wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Und dann gleichzeitig die Frage, was wird uns dafür, Entschuldigung, das ist nicht Matthäus, das ist Matthäus 19, nicht Lukas 19. Was wird uns dafür? Das heißt, die Jünger haben sich aufgeopfert und die wussten noch nicht mal im Endeffekt für was. Die haben schon gehofft, wie wir Leser später auch lesen, dass sie gehofft haben, Jesus richtet das Reich auf, sie wollten ja zur Rechten und der andere zur Linken sitzen, Johannes und Jakobus. Die haben schon eine Hoffnung gehabt, aber Petrus sagt, ja, wir haben alles verlassen, was wird uns dafür? Und so kann es auch sein, dass wir, wenn wir etwas aufgeben, wir dann fragen, ja, heirate ich dann gar nicht? Ja, muss ich meinen Job aufgeben? Muss ich auf die Mission? Wo muss ich hin? Was passiert mit mir, wenn ich mich aufgebe? Das ist ganz natürlich. Und Jesus gibt hier eine Antwort. Er gibt einmal die Antwort ihnen als Apostel. Ich gehe auch aus Zeitgründen nicht näher darauf ein. Und er sagt dann auch, wer verlässt Häuser, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Frau, Kinder oder Äcker meines Namens willen, der wird es hundertfältig nehmen und das ewige Leben. Das heißt, Jesus sagt, du kriegst das Hundertfache wieder. Vielleicht hast du Freude noch nach irgendeiner irdischen Sache. Und Jesus sagt, lass es, du kriegst das hundertfach wieder. Vielleicht hältst du an einer Freundschaft fest oder an einer Person fest. Und Jesus sagt, lass es, du kriegst es hundertmal besser. Und dazu das ewige Leben. Und so viele Menschen haben das erfahren, dass Gott sie gesegnet hat. Und wenn ich zum Beispiel an meine kurze Ehe denke, dann sage ich, es stimmt. Gott gibt einem viel mehr, als du erwartest. Und das ist nur ein kleiner Bereich von dem Leben, was wir bekommen. So, nimm das mit. Dazu kann man noch viel sagen, aber ich möchte einfach, dass Gott es uns schenkt. Dass Gott es mir schenkt, dass Gott es uns schenkt, dass wir nicht nur mit dem Entschluss nach Hause fahren, wir lesen die Bibel und wir beten, sondern dann, wenn Gott zu uns spricht und auch heute und die letzten Tage gesprochen hat, dass wir sagen, Herr, auch das wieder natürlich mit Gebet, aber eben auch mit einem Entschluss. Herr, hilf mir. Wir haben dieses Beispiel gehabt. Du hast vielleicht nicht den Mut. Ich weiß, Edi, ich nehme nochmal das Beispiel von dir. Das war ein Kampf. Jahre oder ein Jahr oder zwei vorbei. Fahrerflucht, jetzt zur Polizei gehen? Nee. Wozu? Die lachen mich aus. Mich versteht keiner. Und so weiter und so fort. Aber durchs Gebet, Herr, wenn du es willst, gib mir die Kraft. Herr, wenn du es willst, dass ich das so mache, wenn ich da hingehe, wenn ich das aufgebe, dann gib mir die Kraft. Und da kommt wieder dieser so wichtige Gedanke ins Spiel. Wir haben einen Vater, der uns hilft. Und wir kommen gleich zum Glauben. Wir werden sehen, ich werde manche Gedanken wiederholen. Wir müssen es nicht aus unserer Kraft tun. Aber Gott möchte in meinem Herzen sehen eine Aufrichtigkeit. Wir lesen in Sprüche, den Aufrichtigen lässt er gelingen. Gott möchte sehen, dass ich nicht nur sage, ich war hier gesegnet, es war schön hier. Naja, es wird schon irgendwie weitergehen. Es war ganz gut, manches war vielleicht zu streng. Naja, das mit Welt kann man doch nicht so genau sehen. Man muss ja in dieser Welt noch klarkommen. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Nein, wenn Gott auf dein Leben, in deinem Leben irgendwo den Finger hingelegt hat, dann bete dafür, sag, Herr, ja, ich will frei werden. Ich will nicht mehr stundenlang vorm Fernseher sitzen und Champions League anschauen. Ich will nicht mehr jedes Wochenende vielleicht nicht, wir haben hier noch viele junge Mädels und wenn man einkaufen will, muss man auch Geld haben, aber ich will nicht mehr einen Großteil meiner Freizeit mit Einkaufen verbringen. Das gehört dazu, das mache ich auch. Aber ich hatte auch selber, auch als junger Mann, nicht nur als Mädchen, auf diesem Gebiet der Erfahrung, dass Gott hat gesagt, jetzt reicht's, jetzt kaufst du mal nichts mehr. Das ist die Zucht. Gott sei Dank, wenn wir Gottes Stimme hören und darauf folgen. Oder dass Gott sagt, das muss kein Markenartikel sein. So, auch da, kein Gesetz. Es ist meistens so, dass Markensachen eine bessere Qualität haben. Ich habe da in der Runde am Montag das mit den Schuhen erwähnt. Man kann Schuhe für 30 Euro kaufen, für 50 Euro. So, und wenn jetzt das Paar für 30 Euro zum Beispiel ja 2 Monate hält und das andere hält halt 6 Monate, dann muss man gar nicht weiterrechnen, kann man sagen, man kann auch Man kauft lieber gleich das Teure, das qualitativ Bessere. Aber wenn ich irgendwann in meinem Herzen weiß, ich will damit auffallen, ich will damit prahlen, schau mal, ich habe Hugo Boss und so weiter und so fort, dann sei wachsam. Und wie gesagt, kein Gesetz. Ich habe mal von einem guten Freund, der darüber gesprochen hat und das Gott hat durch ihn zu mir gesprochen, er trägt auch Markenartikel. Und das ist okay. Aber wenn du es deswegen tust, um der Eitelkeit willen, ja, um aufzufallen, um zu sagen, ich kann es mir leisten, dann hinterfrag dich. Hinterfrag dich. Und so gibt es viele Dinge, ich gehe gar nicht weiter darauf ein, es geht einfach darum, dass wir bereit sind, das zu lassen, was uns der Herr heißt. Entschiedenheit. Herr, schenk es uns. Das ist mein Gebet. Herr, schenk es mir. Das ist mein Gebet. Und der zweite Punkt ist der Glaube. Wir sehen in dieser Geschichte von dem reichen Jüngling, dass eben die Jünger gesagt haben, Herr, wer kann denn selig werden? Und wenn wir an dem einen oder anderen Bibelvers stehen bleiben, wenn wir vielleicht in unsere Vergangenheit zurückschauen, an die Rückschläge, die wir hatten, an Anfechtungen, an Versuchungen, einige haben das von euch gesagt, dann fragt man sich, wie schaffe ich das? Und wenn ich daran denke, wie ich Menschen, die seit Jahren um mich sind, noch nicht für Jesus erreicht habe und ihnen in dem einen oder anderen Fall noch nie ein klares Zeugnis gesagt habe und ihnen sie auf Gott hingewiesen habe, dann frage ich mich auch, Herr, wie schaffe ich das? Und wir haben diese Tage ganz klar gehört. Wir haben viel über Heiligung gehört. Und was ist der Zweck der Ausgießung des Heiligen Geistes? Dass wir Zeugen sind. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wir lesen in Philipper 2, wir sollen gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Und da frage ich mich doch genauso mit euch, Herr, wie schaffe ich das? Und dann gibt Gott uns eine ganz einfache Antwort. Und das ist etwas, was mir Mut macht und womit ich auch hoffentlich euch Mut machen kann. Nicht, oh je, was noch jetzt am letzten Tag? Nein. Nein. Wir haben Gott, der uns den Glauben schenkt. Und da möchte ich wieder drei Beispiele erwähnen, die so mutmachend sind, die uns zeigen, bei Gott sind alle Dinge möglich, weil das war die Antwort Gottes, das war die Antwort Jesu, als die Jünger gesagt haben, wer kann denn selig werden? Und dann sagt Jesus, ohne zu zögern, er sah sie an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist es unmöglich. Das heißt, wenn wir heute rausgehen und vielleicht es sogar so machen, wie ich gesagt habe, ich schreibe mir 5 oder 7 oder 10 Dinge oder nur eine Sache auf und ich sage, wow, jetzt weiß ich, wie es geht. Ich werde es schaffen. Ab morgen bin ich ein Überwinder. Nein, bei den Menschen ist es unmöglich. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Und dann möchte ich auf die vielen Gedanken, die wir gehört haben in diesen Tagen, verweisen. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Verlass dich auf den Herrn, dass er es in dir tut. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Und es heißt an einer anderen Stelle, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Durch was? Durch Gott. Wir sehen hier den Zusammenhang. Durch den Glauben ist es möglich. Und wir sehen die Glaubensväter im Alten Testament. Was haben sie durch Glauben bewirkt? Ein Mose, der sagt, ich kann doch nicht reden, ich bin nicht begabt zu reden, geht hin und stellt sich vor den König in Ägypten. Und Gott gebraucht ihn durch den Glauben. Und die Zeit ist viel zu kurz, um das aufzuführen. Und wir lesen Elia, er war ein Mensch wie wir. Er hatte Fleisch und Blut, er hatte Anfechtungen wie ich. Er hatte einen Moment, wo er gesagt hat, Herr, nimm meine Seele von mir, ich bin nicht besser als die anderen. Aber Gott hat ihn gebraucht, das Feuer vom Himmel fiel. Und die Frage ist, nicht die Frage, sondern es ist Tatsache, dass Gott das mich und dich erleben lassen möchte. In der heutigen Zeit, wir haben das auch gehört. Wie ist es möglich, dass wir glauben? Dass wir glauben. Und jetzt lesen wir eine Geschichte in der Bibel, in Matthäus 17. Jesus war auf dem Berg der Verklärung. Matthäus 17. Und Jesus kommt vom Berg der Verklärung zurück und da sind seine Jünger oder ein Teil seiner Jünger und stehen da und da ist ein Vater, der hat einen Sohn, der besessen ist, der mondsüchtig ist. Wir kennen, denke ich, die meisten von uns kennen die Geschichte. Diese Geschichte wird auch in Markus beschrieben. Ich habe es auch in Markus nochmal nachgelesen gehabt, deswegen schlagen wir mal Markus 9 auf statt Matthäus 17. Weil dort ein bisschen mehr oder ein bisschen detaillierter diese Geschichte beschrieben wird. Wir lesen, Jesus kommt vom Berg der Verklärung zurück, Markus 9. Vielleicht lesen wir doch die Geschichte ab dem 14. Vers. Und er kam, also Jesus, zu seinen Jüngern und sah viel Volks um sie und Schriftgelehrte, die sich mit ihm befragten. Und alsbald, da alles Volk ihn sah, entsetzten sie sich, liefen zu und grüßten ihn. Und er fragte die Schriftgelehrten, was befragt ihr euch mit ihnen? Einer aber aus dem Volk antwortete und sprach, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, so reißt er ihn. Und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und verdorrt. Ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austrieben, und sie können's nicht. Er antwortete ihm aber und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch tragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn her zu ihm, und alsbald, da ihn der Geist sah, riss er ihn. Und er fiel auf die Erde und wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater, wie lange ist's, dass es ihm widerfahren ist? Er sprach, von Kind auf. Und oft hat er ihn in Feuer und Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Kannst du aber was, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du könntest glauben. Ich bleib mal hier stehen. Was sagt Jesus? Er hört sich das alles an und sagt, wenn du könntest glauben. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und alsbald schrie des Kindes Vater mit Tränen und sprach, ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben. Was für ein Hilferuf, was für ein schönes Beispiel für den, ich sag für mich und für dich, für jeden von uns, der sagt, Herr, ich glaube, aber ich schaue auf mich, ich schaue auf meine Schwäche, ich schaue auf meine Versuche, auf mein Scheitern. Und was macht dieser Vater hier? Er sagt, Herr, ich glaube, er schrie mit Tränen und sprach, Herr, ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben. Das heißt, er hat erkannt, ja, ich glaube, Herr, du sagst, ich soll glauben, also glaube ich. Aber er sagt gleichzeitig, Herr, hilf meinem Unglauben. Das ist so, wie wenn er zugegeben hat, ja, ich habe das verstanden, ich muss das ablegen. Aber ich kann's nicht. Ich weiß, ich schaff's nicht. Aber damit läuft der Vater nicht weg mit seinem Unglauben. Er hat nicht gesagt, ich habe keinen Glauben, dann muss ich gehen. Sondern er sagt, Herr, ich bleibe trotzdem an dir. Auch wenn ich keinen Glauben habe, dann gib ihn mir. Und das ist so wunderbar für uns in der heutigen Zeit, dass wir sagen, ich habe vielleicht über Jahre ein Problem gehabt. Ich habe über Jahre eine Sünde getan. Ich wollte davon loswerden. Herr, hilf meinem Unglauben. Ich glaube es, hilf meinem Unglauben. Und wir sehen, er wird frei. Und wir sehen, das ist wunderbar, was sagt Jesus, als die Jünger ihn fragen, warum sie es nicht machen konnten? Und er sagt, um eures Unglaubens willen. Er sagt nicht, ihr seid noch nicht mit dem Heiligen Geist getauft, ihr habt noch zu wenig Erfahrung und so weiter. Er sagt, um eures Unglaubens willen. Und wir haben in diesen Tagen auch gehört, wie gefährlich der Unglaube ist. Ein Thomas, der nicht geglaubt hat. Hier die Jünger, die nicht geglaubt haben, die gezweifelt haben. Ein Petrus, der vom Wasser läuft, weil Jesus es ihn heißt. Aber dann bekommt er Zweifel. Und dann sagt Jesus, du Kleingläubiger. Und das Wunderbare ist wiederum, Jesus verstößt ihn nicht. Er sagt nicht, so oft hast du mich schon erlebt. Ja, wenn du jetzt nicht glaubst, dann lasse ich dich mal zuerst mal ein bisschen. Dann sink mal, versuch mal zu schwimmen. Und nein, Jesus ergreift ihn sofort bei der Hand. Trotz des Unglaubens. Das ist das, was uns Mut machen soll. Es gibt keinen, jemand hat diesen Gedanken gesagt in den Tagen, wenn der Teufel dir einflößt, du schaffst es nicht, scheuch diesen Gedanken weg. Das kann nur vom Teufel sein. Du schaffst es, wenn du glaubst. Und ich kann mich erinnern, wie einmal ein Bruder gesagt hat, und dieser Gedanke, der war so eine Ermutigung. weil ich durch dieses Auf und Ab auch gegangen bin. Er hat gesagt, Jesus hat eine Gesinnung, die so ist, dass er zu dem Schwächsten sagt, du schaffst es auch. Und wenn wir sehen, ein Thomas, der es gehört hat, der es von Jesus gehört hat, der es von Maria gehört hat, immer noch gezweifelt, gesagt, ich will sehen. Der wurde nachher gebraucht und hat genauso einen Auftrag von Gott bekommen. Er war erfüllt mit dem Heiligen Geist und hat das Zeugnis weitergegeben. Ein ungläubiger Thomas. Und egal wie schwach du bist, egal wie viel Unglauben in unserem Herzen noch ist, Gott gibt uns den Glauben, wenn wir uns danach ausstrecken. Hab den Glauben. Bete darum. Wenn du merkst, du hast den Glauben nicht. Und hier sehen wir noch einen wunderbaren Gedanken. Wir haben einige Beispiele, wo Menschen selber gekommen sind. Wir kommen gleich zu dem Beispiel, zu der Frau, die geheilt wurde von ihrem Blutfluss. Jesus sagt, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Hier sehen wir, der Vater ist gekommen. Der Vater hat für den Sohn gebetet. Das heißt, wenn dir dein Glaube nicht ausreicht, vielleicht war dieser Sohn in der Verfassung, dass er gar nicht selber kommen konnte. Oder selber bitten konnte. Und wenn du nicht glauben kannst, dann geh zu einem Bruder, der für dich beten kann. Geh zu deinen Eltern, wenn sie Gott kennen und Gott dienen, und bete mit ihnen. Geh zu einem Freund, der Jesus dient, sag, bete mit mir. Ich will hier Sieg haben. Das heißt, wenn uns der Glaube nicht ausreicht, dann ist ein anderer, der für dich glauben kann. Und das haben wir erlebt, das haben wir in diesen Tagen erlebt, dass jemand kommt und verzweifelt ist und sagt, ich kann nicht. Und dann ist ein Bruder da, der betet. Gott sei Dank haben wir solche Brüder. Ich bin so dankbar, dass Gott uns Brüder schenkt. Ich bin so dankbar für Bruder Helmut. Und das Wunderbare, dass Gott kein Ansehen der Person hat. Ich sage das so, nicht weil Gott jeden zu einem Prediger macht und jeden zu einem Seelsorger macht, sondern Gott kann dich gebrauchen, nur für dieses kurze Gespräch, nur für dieses kurze Gebet für deinen Bruder, weil du glaubst. Das wünsche ich uns, dass Gott es uns schenkt, dass wir selber Menschen des Glaubens werden. Noch ganz kurz möchte ich auf ein zweites Beispiel eingehen. Ich habe über diesen Text mal eine Predigt gehört, die ich natürlich nicht in ein paar Minuten wiederholen kann, die mich aber wirklich tief berührt hat. In Markus 5 die Geschichte, wie Jairus zu Jesus kommt und sagt, mein Töchterlein, meine Tochter liegt im Sterben. Markus 5, der 22. Vers. Und sieh, da kam der Oberste einer von der Schule mit Namen Jairus. Und da er ihn sah, fiel er ihm zu Füßen und bat ihn sehr und sprach, meine Tochter ist in den letzten Zügen. Du wollest kommen und deine Hand auf sie legen, dass sie gesund werde und lebe. Und ich denke, diejenigen, die diese Geschichte kennen, wissen, dass Jesus sich auf den Weg macht. Und dann ist eine Menschenmenge um ihn und er bleibt auf einmal stehen und sagt, wer hat mich angerührt? Und Jesus kommt in das Gespräch mit der Frau, von der ich gerade erwähnt habe, die gesund wird, weil sie glaubt. Sie berührt Jesus und glaubt. Aber stellt euch mal Jairus vor. Stellt ihn euch mal vor, seine Tochter ist im Sterben, er kommt zu Jesus. Meint ihr, dass er so eine Ruhe hatte wie Jesus? Jesus bleibt stehen, wer hat mich angerührt? Die Jünger fangen an zu diskutieren. Herr, du fragst uns, wer dich angerührt? Schau mal die Menge an. Und Jesus kommt ins Gespräch mit dieser Frau, während das Mädchen dort am Sterben ist. Und wie geht die Geschichte weiter? Er bekommt sogar die Nachricht, sie ist gestorben. Deine Tochter, Vers 35, ist gestorben. Was bemühst du weiter den Meister? Jairus hat eine Bitte, wieder ein Akt des Glaubens. Er glaubt, dass Jesus seiner Tochter helfen kann. Aber jetzt geht es so weit, dass sogar dieses Mädchen stirbt. Er bekommt die Nachricht, lass Jesus in Ruhe, der hat genug zu tun, dieses Mädchen ist tot. Was bemühst du weiter den Meister? Und diese Worte, die Jesus wiederum hier sagt, Vers 36, Jesus aber hörte alsbald die Rede, die gesagt war und sprach zu dem Obersten der Schule, fürchte dich nicht, glaube nur. Und so, wenn Zweifel zu uns kommt, das ist wichtig, dass wir wissen, Jesus hört es. Wenn wir einen Kampf haben, wenn wir eine Bitte haben, wenn wir in einer verzweifelten Situation sind, dann ist es wichtig, nimm das mit. Jesus hört es, Jesus hat diese Rede gehört. Und Jesus spricht in diese Situation und sagt zu ihm, fürchte dich nicht. Der Gedanke kam mir etwas zu spät. Ich hätte noch gern nachgeschlagen und geforscht, wie oft der Begriff vorkommt in der Bibel, fürchte dich nicht. Aber er kommt sehr oft vor. Ich weiß nicht, ob es jemand von den Brüdern parat hat, aber immer wieder sagt Gott, fürchte dich nicht. Und was sagt er hier? Fürchte dich nicht, glaube nur. Fürchte dich nicht. Seht ihr, vielleicht prüft es jemand nach. Wir gehen mal davon aus, das ist so 365 Mal so, wie wenn Gott jeden Tag mir sagt, Eddie, fürchte dich nicht. Und hier sagt er, zu einer hoffnungslosen Situation, fürchte dich nicht, glaube nur. Wir lesen weiter, wie Jesus sogar ausgelacht wird. Nicht Jairus, Jesus wird sogar ausgelacht. Es waren vielleicht sogar Menschen, die gehört haben, dass Jesus gesund macht. Die haben vielleicht gehört, dass Jesus frei macht, dass Jesus sogar Tote auferweckt. Aber als Jesus hier sagt, sie schläft nur, wird er ausgelacht. Und das lässt Jesus so kalt. Und ich wünsche mir so einen Glauben an den Herrn. Und ich bewundere da Jesus, wie er das einfach ignoriert. Auch Jairus, der diese Worte ernst nimmt. Sonst hätte er dieses Wunder nicht erlebt. Sonst hätte er diesen Sieg nicht erlebt. Aber er hat es erlebt, weil er diesen Worten, diesen wenigen und einfachen Worten Folge geleistet hat. Fürchte dich nicht, glaube nur. Ich wünsche, dass Gott uns das segnet. Diese wenigen Worte, die Gott mir aufs Herz gelegt hat, betet auch für mich, betet für uns, ich sage das nochmal. Es war vor 2 Jahren hier in den Jugendbibeltagen, als Gott es geschenkt hat und ich ein paar Gedanken über das Gebet und über das Vater unser gesagt habe. Und natürlich viele Dinge, die wir empfinden und die wir erleben, sind subjektiv. Aber wenn ich zurückschaue, dann habe ich den Eindruck, dass ich so starke Anfechtungen, was das Gebetsleben angeht, nicht hatte wie damals danach. Aber wisst ihr, wenn ich das euch gesagt habe und euch ans Herz gelegt habe, dass wir glauben dürfen, dass wir beten dürfen, dann weiß ich, dass es auch für mich gilt. Und das macht mich wiederum froh. Das gibt mir Mut, dass nicht nur für mich oder für euch oder nur für den Einzelnen, sondern für jeden von uns, der Gottes Wort ernst nimmt, der wirklich aus diesen Tagen heraus nach Hause fährt und tief in seinem Herzen den Wunsch mitnimmt, Herr, ich möchte ein Licht sein. Herr, ich möchte ein Seelengewinner sein. Herr, ich möchte ein Beter werden. Herr, ich möchte glauben. Wir singen dieses Lied, lehre mich glauben, Herr, lehre mich fliehen. Und nochmal, das möchte ich euch wirklich als Ermutigung mitgeben. Gott schenke es, dass diese Worte euch begleiten, dass sie mich begleiten, dass sie uns begleiten, dass Gott uns einen unerschütterlichen Glauben schenkt. Es heißt von den Männern Gottes im Alten Testament, ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glaube nach. Und Gott schenkt es aus Gnaden, dass wir das Ziel erreichen.